Vater, wir danken für deine Gnade, wir danken für deine Gegenwart hier an diesem Ort. Und danke, dass du ein sprechender Gott bist. Und du hast uns deinen Sohn gesandt, Herr, der selbst das lebendige Wort Gottes ist. Und ich bitte, Vater, dass du dein Wort sendest in unser Herzen und wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, was aus deinem Munde hervorgeht. Und ich bitte, Herr, dass du dein lebendiges Brot heute sendest, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Und wir öffnen dir die Herzen und Herzenstüren, Herr, dass wir auch hören, was der Geist uns zu sagen hat. Und ich bitte, Herr, dass dein Wort in unser Herzen hineinfällt und dass es reichlich Frucht hervorbringt. Ich bitte, dass unsere Gedanken jetzt geordnet sind, Herr, dass auch jede Ablenkung und Verwirrung im geistlichen Raum gebunden ist. So bete ich, Herr, dass wir das aufnehmen, was du uns heute zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Gut, bevor ich im Thema jetzt weitermache, möchte ich noch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Ihr wisst ja alle, dass USA, Israel und der Iran sich schon seit einer Weile im Krieg befinden und dass es entsprechende Auswirkungen hat, auch auf unser Land wirtschaftlicher Art. Und ich hatte euch diese Woche schon die Nachricht von unserem Bruder Pastor André weitergeleitet aus Moldawien. Und dort hat die Regierung die Leute aufgefordert, zu Fuß zu gehen, da Diesel und Benzin ist, sag ich mal, rationiert. Das heißt, nur noch für Versorgungsfahrzeuge möglich, nicht mal für den Privatverkehr. Also müsst dort jeder zu Fuß gehen. Und auch ist in absehbarer Zeit, wenn das weitergeht, kann es passieren, dass auch die Elektrizität dann teilweise abgeschaltet wird. Aber mich hat es gefreut am Ende, was er geschrieben hat. Und das ist ein starkes Zeugnis, was sie schon lange leben da unten. Aber was man uns nicht verbieten kann, ist Gott anzubeten und im Gebet zu sein. Das kann uns niemand nehmen. Und sie sind voller Freude. Amen. Okay, ich möchte bloß auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar ist das schon der zweite Angriff von Israel auf Iran, dieser ganze Schlagabtausch mit den Raketen und so weiter. Und der Herr hat mich jetzt zum wiederholten Mal daran erinnert, an ein prophetisches Wort, eine Aussage von einem jüdisch-messianischen Propheten, Maurice Klar. Ich glaube, aus dem Jahr 2016, vor 10 Jahren, hat er das prophezeit, unter anderem. Und er hat dort eine Schrift rausgebracht. Ich habe euch das, ihr kennt das alle, wenn du in deinem E-Mail-Fach mal nachschaust, ich habe euch das schon mal weitergeschickt, 21 Ereignisse bis zum Ende der Welt. Und es ist aktuell, was er vor 10 Jahren prophezeit hat. Und zwar beginnt er seine prophetischen Aussagen, das sind auch viele Bibelstellen dabei, Aussagen aus der Offenbarung und so weiter, bei den 21 Punkten. Aber er beginnt seine prophetischen Ausführungen, 21 Ereignisse, bis Jesus das zweite Mal wiederkommt, also nicht der Entrückung, sondern seine sichtbare Wiederkunft. Und er beginnt das mit dem Punkt 1 und er sagt, vor 10 Jahren, Israel ist im Begriff, den Iran anzugreifen. Das läutet diese ganzen Dinge ein. Und die ganze Welt wird noch mehr antisemitisch werden und Israel wird verachtet werden. Und Israel wird es gelingen, diese iranische Bedrohung von den Raketen fast vollständig auszulöschen. Also so ähnlich hat er das vor 10 Jahren prophezeit. Und man muss sagen, das prophetische Wort ist wahr. Israel hat den Iran angegriffen und die ganze Welt ist mehr denn je antisemitisch. Hat sich erfüllt. Hat noch mehrere Dinge gebracht. Hat damals auch schon in Punkt 4, dass Putin praktisch der Wegbereiter ist für einen weiteren Führer in Russland, der grausamer sein wird wie er. Und das wird Gog von Magog sein. Diese Sichtweise muss man prüfen am Wort. Ich bin auf ihrem Gespräch mit messianischen Leitern und wenn die zu uns gekommen sind, haben die immer mich gefragt, wie denkst du über Hesekiel 38? Das war das Erste. Das bewegt sie ja. Zumindest hat Maurice Klar das so prophezeit und er hat auch damals vor 10 Jahren prophezeit, dass bevor Putin diesen nächsten Führer an die Macht bringt, dass er ehemalige Sowjetstaaten angreifen wird. Und bei der Ukraine hat sich das ja bestätigt. Gut, ich will nicht die 21 Ereignisse durchgehen. Ich möchte es bloß noch mal in den Blick stellen. Und ihr habt es auch gehört heute in den prophetischen Aussagen von dem Traum von der Noemi. Und dann die Arche kam heute zweimal bei den Kindern. und die Lydia, dass die Uhr tickt. Ja. Wenn ihr euch erinnert, man muss sich immer mal, was der Herr schon gesprochen hat, wo Theones hier war, der im Himmel war, jetzt schon vor 35, 36 Jahren ist das schon her, und hat im Himmel die Uhr gesehen, 5:05. Also jetzt sind es bloß noch ein paar Sekunden vor 12. Und das verdichtet sich immer mehr. Interessant war die Aussage von diesem Maristler, dass diese Dinge eingeläutet werden mit einem Angriff Israels auf den Iran und dem Antisemitismus. Und dass dann diese Welt ihre Folgen gibt. Hat das dann damals auch prophezeit, wo, was du heute, wenn du aufmerksam die Nachrichten mal hörst von gewissen Leuten, wenn das noch ein, zwei Wochen oder bis Ende April weitergeht, ist auch in Deutschland die Reserven erschöpft von Gas und Diesel und Benzin, dass auch bei uns der Bürger zu Fuß gehen darf oder mit dem Fahrrad fahren, E-Bike ist dann nicht ganz schlecht. Ja, wenn das noch weitergeht. Aber er hat dann damals das auch prophezeit, dass nach diesem Iran-Konflikt es eine Weltwirtschaftskrise geben wird. Und viele reden ja schon davon, dass der Dollar und der Euro zusammenbricht, dann eine Welteinheitswährung und solche Dinge. Aber diese Dinge sind ja alles am Horizont jetzt sichtbar und, jetzt, und die Experten reden ja schon ganz klar davon und dieser Konflikt mit dem Iran ist ja nicht absehbar, wann das endet. Gott wusste es, es ist prophezeit, wie das ausgelöst wird, ist eine andere Sache, aber Gott ist der, der regiert und alle Dinge müssen nach seinem göttlichen Plan hier ablaufen. Und diese Weltwirtschaftskrise wird ein Chaos bringen, weltweit, schreibt er auch. Und aus diesem Chaos, diesem wirtschaftlichen Chaos, wird es dann eine Friedensphase geben, jemanden, der Frieden bringt und jemanden, der eine Lösung bringt für die ganzen Probleme. Und diese Person steht schon lange in den Startlöchern. Und diese Person kann erst auf die Menschheit losgelassen werden, das beschreibt er mindestens zweimal in seinen Prophetien, wenn die Brautgemeinde von Jesus Christus entrückt worden ist. Erst dann kann sich das entfalten. Deswegen die Hauptbotschaft bei den Dingen ist, sei bereit, dass du dabei bist, wenn Jesus kommt. Weil dann werden die Dinge sich entfalten. Er beschreibt dasselbe, was ich schon mal einigen von euch gesagt habe, von John Paul Jackson 2012, genau dasselbe prophezeit, dass sich im Hintergrund nicht nur dieser Mann, den man die Bibel, den Mann des Verderbens oder den Antichrist bezeichnet, schon lange bereit ist, sondern dass die 10 Reiche, die 10 Nationen, die dem Antichristen für eine Stunde ihre Macht geben, das sind 10 Weltherrscher, 10 Königreiche, 10 Gebiete, der Freimacher Orten, der Club of Rome hat die Welt schon lange in 10 Regionen aufgeteilt. Und dass diese 10 Könige, wie es bei Daniel die 10 Zehen, in der Offenbarung die 10 Hörner, und in Daniel gibt es dann auch mal mit die Hörner und Offenbarung, dass die jetzt langsam in Position gebracht werden. John Paul Jackson hat das 2012 prophezeit, dass genau dasselbe wie Maurice Klar, dass nach Putin ein Herrscher kommt, der grausamer sein wird und dass er einer von diesen 10 Königen sein wird. Europa noch einer, Saudi-Arabien, Amerika sicher auch. Also das Ding ist ganz ist im Hintergrund, das musst du schauen, was sagt die Bibel, dass du die Dinge einordnen kannst ohne Furcht. Ja, was sich hier jetzt aufbaut und dass wir bereit sind und geschützt, wenn die Flut kommt. Amen. Ich rede heute nicht über Endzeit, aber man muss das immer mal ein bisschen im Blick haben. Ich habe schon viel darüber gesprochen, aber ich merke deutlich, ich muss von Zeit zu Zeit mich selbst, aber auch die Gemeinde wieder mal auf diese Thematik wieder mal auffrischen, damit wir nicht einschlafen. Weil die Ereignisse sind alles das laute Glockenläuten. Wach auf, Gemeinde, wach auf. Früher hat man immer gesagt, wenn mit Israel was passiert, das ist die Zeit, Gottes Weltzeituhr, wenn mit Israel was passiert, sollte man extrem drauf schauen. Macht das. Oder macht, na, wir tun es gerade. Lasst uns darauf blicken, ohne Furcht, aber lasst uns diese Zeichen der Zeit beachten. Amen. Zur Zeit des ersten Kommens von Jesus gab es viele Zeichen im Voraus, aber im jüdischen Volk haben es wenige beachtet. So, lasst uns klug sein, wie die Hanna im Tempel, die Tag und Nacht gebetet hat, die den Messias erkannt hat unter den Hunderten von Kindern, oder der Simeon, der Mann, der dann zu Maria kam, das Kind nahm und hat es gesegnet, dem der Heilige Geist gesagt hat, du wirst nicht sterben, bevor du den Messias siehst. Die waren alle mit dem Heiligen Geist, mit Gott verbunden, die wussten, in welcher Zeit sie leben. Lasst uns ebenso bereit sein. Amen. Aber in dieser Thematik möchte ich nochmal ein paar Eckpunkte setzen, dass uns das immer wieder bewusst bleibt. Der Tag des Herrn steht vor der Tür. Und der dem Herrn gehörende Tag ist ein Tag des Gerichts. Das sagen die alten Propheten wie im Neuen Testament. Und du verstehst die neutestamentlichen Prophetien nicht, wenn du nicht die alttestamentlichen verstanden hast. Die Offenbarung ist eine Erfüllung dessen, was im Alten Testament an Prophetien geschrieben steht. So, und der Tag des Herrn beginnt mit der Entrückung der Gemeinde, mit der Auferstehung der Toten und der Entrückung der Gemeinde. Da beginnt der Tag des Herrn, denn weil der Tag des Herrn ein Tag des Gerichts sein wird. Und der Tag des Gerichts besteht darin, dass Gott das macht, was der Mensch will. Wie es im Psalm 2 geschrieben steht, lasst uns von ihm werfen. Die Menschheit sieht Gott als Einengung, die Gebote als Einengung. Die Menschheit will auch in Deutschland ohne Gott leben. Und dann sagt Gott, ich gebe euch 7 Jahre euren Willen. Ihr wollt ohne mich leben? Wollt selbst Gott sein? Okay, ich ziehe mich 7 Jahre zurück. 7 Jahre reduziere ich meine Gnade. Und dann könnt ihr schauen, was dann passiert. Dann öffnen sich der Abgrund, dann kommen gefallene Engel, Hybrids und Dämonen, alles wird dann sichtbar auf der Erde sein. Und so weiter und so fort. Ich komme jetzt nicht in die Details. Aber lasst uns das mal vor Augen führen, was vor uns liegt. Der Herr will seine Gemeinde holen. Maurice Klar hat es mindestens 3-mal in diesen Ausführungen mit erwähnt. Das ist zeitlich nicht eingeordnet. Das kann jederzeit geschehen, wenn der Herr seine Gemeinde holt. Aber das löst diese letzten 7 Jahre aus, diese Jahre des Gerichts. Möchtest du dann wirklich hier bleiben? Es gibt nichts auf dieser Erde, was es wert wäre, die Entrückung zu verpassen. Auch kurze Eckdaten. Diese letzten 7 Jahre beschreibt die Schrift als Jahre des Gerichts. Eingeläutet wird es mit dem Reiter auf dem weißen Pferd, der einen falschen Frieden bringt, der Antichrist und so weiter. Und mit dem falschen Frieden alle Menschen unter seiner manipulativen Kontrolle bringt. Und dann wird er herrschen. So, und dann geschehen aber die Gerichte über der Erde. Und der vierte Reiter, der zweite bringt Krieg, aber der vierte bringt nochmal totale Zerstörung. Das heißt, zur Zeit des vierten Reiters in dem ersten Teil der letzten 7 Jahre wird 1/4 der Menschheit sterben. 8 Millionen, ganz einfach auszurechnen. 1/4 sind 2 Millionen. Innerhalb einer kurzen Zeit wird die Menschheit von 8 auf 6 Milliarden, danke, Milliarden, am Ende laufen, dann läuft es auf Millionen raus, ja. Aber es beginnt bei 8, stellt euch das vor, 7 Jahre. Zum besseren Vergleich, um uns das bewusst zu machen, 2020 Corona, ja, kennen wir noch. Mit Corona haben die ganzen Dinge angefangen. Also wir sind nie wieder in eine ruhige Phase gekommen. 6 Jahre her. Stell dir vor, du befindest dich in der Zeit des Gerichts, nicht im Himmel, sondern auf der Erde, was ich keinen wünsche von uns. Dann hast du schon 6 Jahre erlebt des Gerichts auf der Erde. In den ersten Jahren hat sich die Menschheit reduziert auf 6 Milliarden, 2 Milliarden weg. Bei der 6. Posaune, die dann so knapp nach der Hälfte stattfindet, nach 3,5 oder sagen wir 4 Jahren, reduziert sich die Menschheit nochmal. Von den 6 Milliarden sterben 1/3 an den ganzen Plagen und Gerichten. Nochmal 2 weg. Das heißt, du hast dort nach 4-5 Jahren hast du nur noch die Hälfte der Menschheit am Leben. Und das in so einem kurzen Zeitraum leben bloß noch 4 Milliarden. Und das sind die letzten Gerichte noch gar nicht auf dieser Erde eingetroffen. Nämlich die Zornschalengerichte, die Gott bis zum Schluss aufbewahrt hat. Die kommen dann ganz zum Schluss, bevor Jesus sichtbar kommt, und es geht dann Schlag auf Schlag. Wie die Geburtswehen bei einer Frau, die Presswehen, die sind ziemlich kurzer Zeitabschnitt, sonst wird es eine Frau kaum überstehen, aber die kommen dann so heftig. Und so kommen diese letzten Zornschalen, die 7, auf diese Erde. Da kommen Hagelkörner von 35, 40 Kilo, solche Dinger kommen da von mir, mir steht geschrieben, und so weiter. Experten, Bibelexperten haben das ausgerechnet. Ich übernehme mal die Zahl, ich habe das nicht nachgeprüft. Die haben gesagt, dass am Ende, wenn Jesus sichtbar zurückkommt, nur noch circa 50 Millionen Menschen am Leben sein werden. Von 8 Milliarden hat sich die Menschheit innerhalb von 7 Jahren reduziert auf knapp 50 Millionen. Und da kommt Jesus zurück. Und diese 50 Millionen, das sind die Juden, der heilige Überrest, die Gott bewahrt unter den Flügeln des Adlers, Offenbarung 12, mit ihm begriffen. Und es gibt dann immer noch Gläubiger, die meisten sterben dort im Märtyrertod. Und die noch Überlebenden der Nationen, die wird dann Jesus richten auf dem Thron in Jerusalem in Schafe und Böcke. So, und die dann übrig bleiben von den 50 Millionen. Israel, ja, die da Überrest, aber dann die Heidennationen oder die Heiden, die als Schafe dort von Jesus gerichtet werden oder sagen, geht einen zur Ehre des Herrn, die leben dann mit der Gemeinde im tausendjährigen Reich. Seht ihr, wie sich das reduziert hat von 8 Milliarden, eine unüberschaubare Anzahl von Menschen, auf so ein Minimum von 50 Millionen. Und das innerhalb von 7 Jahren. So, und da kann man niemand kommen mit der Theorie, dass die Gemeinde bis zum Schluss hier ausharrt. Jesus hat für seine Braut kein Gericht vorbereitet. Habt ihr das vor Augen, was da passiert, was die Bibel beschreibt? Ne? Deswegen sagt Paulus im 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10, des letzten Teiles des Verses, sagt er, lasst uns oder die Gemeinde wartet voller Sehnsucht auf Jesus Christus, der uns vor dem kommenden Zorn errettet. Der zweite Teil, ne? Da ist Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und was ist dieser zukünftige Zorn? Genau das, von dem ich jetzt gesprochen habe. Jesus ist gekommen, um uns davor zu erretten und uns zu erlösen, indem er seine Gemeinde hinwegnimmt und 7 Jahre erstmal in den Himmel zum Hochzeitsfest. Diese Aussage, er errettet uns vor dem zukünftigen Zorn, dieses Wort erretten, ich wiederhole nochmal, ihr wisst es, ich habe schon mehrmals betont, fand ich sehr gut aus der original griechischen Übersetzung, wie es tatsächlich dort steht, ist das Wort errettet sehr schwach. Sondern dort steht eigentlich Jesus Christus, der uns, seine Gemeinde, seine Braut, gewaltsam vor einer drohenden Gefahr zurückreißt. Das bedeutet eine Entrückung, heißt ja Habazo, das heißt genau dasselbe, etwas gewaltsam, etwas, was du liebst, wo du dein Herz reinlegst, gewaltsam vor einer drohenden Gefahr wegreißen. Und das macht Jesus mit seiner Gemeinde. Amen. Und das steht nicht mehr so lange aus, wo Jesus im Bruchteil von einer Sekunde seine Gemeinde wegreißt und dann geht die Gerichte, die ich erwähnt habe, über die gesamte Erde. Gut, lasst uns mal nach vorne schauen, weil das passt zu unserem Thema, das wir schon eine Weile hier behandeln, wo wir heute ein Stück weitergehen. Und wir sind dann bei Jesus im Himmel, das Hochzeitsfest wird gefeiert, wir haben eine gute Zeit, der Richterstuhl Christi, den haben wir auch überstanden. Und dann kommt die Gemeinde mit Jesus Christus zurück. Es gibt 4, zur Wiederholung alles, es gibt 4 Bibelstellen, die davon sprechen, dass Jesus Christus, wenn er zurückkehrt, sichtbar von seiner Gemeinde begleitet sind. Eine steht in Sacharja 14, zwei in der Offenbarung, eines im Judasbrief. Ich nehme aber aus Zeitgründen nur eine Stelle raus, und zwar aus Offenbarung 17, Vers 14. Und dort darfst du dich gern wiederfinden, weil nach der Entrückung geht es ja weiter. Offenbarung 17, auch selbst nach dem Hochzeitsmahl, nach der Feier geht es auch weiter. Steht nämlich hier in Offenbarung 17, und Johannes hat das gesehen in der Offenbarung, und da steht, davor steht die 10 Könige und der Antichrist und so weiter, sie werden gegen Jesus kämpfen. Und hier im Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Das heißt, der Antichrist, die 10 Könige, diese 10 Hörner, dieses Machtsystem und ihre Armeen, das sind Millionen, wenn nicht gar so Milliarden von Soldaten, die dann nach Jerusalem ziehen. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und hier steht, und mit ihm sind die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen. Amen. Das heißt, wenn Jesus zurückkehrt, Offenbarung 19 ist die weitere Stelle, da steht, sie werden reiten auf weißen Pferden. Halleluja, ich freue mich schon riesig drauf. Hab mir schon eins reserviert. Und werden mit Jesus reiten auf weißen Pferden. Er wird kämpfen, wir werden zuschauen. Und wir werden begleitet sein mit weißen, reinen Leinen. Im Kapitel 19 steht es auch, dass die Braut so begleitet ist. Amen. So, das heißt, ich sage immer, bei dem zweiten Kommen von Jesus Christus, es ist gut, wenn du seinen Rücken siehst und nicht sein Angesicht. Beim ersten, wenn er für die Braut kommt, ist gut, sein Angesicht zu sehen, nicht seinen Rücken. Dann bist du zurückgeblieben. Aber wenn er sichtbar kommt, ist es gut, du siehst seinen Rücken, du reitest hinter ihm her, weil sein Angesicht bringt das letzte abschließende Gericht über den Antichrist. Und sein Herr wird mit dem Schwert, was aus seinem Mund geht, wird er die Nationen schlagen. So, aber das ist nicht mein Thema. Hier steht, mit ihm sind die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen. In manchen Bibelübersetzungen, hier steht auch die Gläubigen, ist nicht richtig übersetzt. Im Englischen ist gut übersetzt, in der King James Übersetzung 2000, the called, chosen and the faithful. Faithful heißt die Treuen. Unsere deutschen Bibel ist nicht richtig übersetzt, weil dort steht das Wort Pistos. Und Pistos heißt die Treuen. Pistis heißt die Gläubigen. Ein Gläubiger soll treu sein. Aber wichtig ist, dass dort steht, die Treuen. Mit Jesus sind die Berufenen, die Auserwählten und die Treuen. Jesus hat selbst gesagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Also berufen ist jeder Mensch. Jeder Christ ist berufen, Teil der Braut zu sein. Jeder ist berufen, bereit zu sein, wenn Jesus kommt. Aber nur wenige sind auserwählt. Sehen wir ja bei dem Gleichnis der 10 Jungfrauen, 5 töricht, 5 klug. Die Auserwählung hat etwas mit unserer Treue zu tun. Warum sind die Berufenen, die alle berufen sind, warum sind sie auserwählt und können hinter Jesus mit ihm zurückkehren? Weil sie treu waren. Nochmal. Die Berufenen sind auserwählt, weil sie treu waren. Denn mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und die Treuen. Und da sind wir bei unserem Thema, was wir immer noch verfolgen, als was Gott möchte von uns hier auf dieser Erde aus 1. Korinther 4, Vers 1 und 2, dass wir treue Haushalter sind, treue Verwalter der Gnade Gottes. Und im Vers 2 steht zur Erinnerung, was erwartet Gott von einem Verwalter? Nur eins, Treue. Einfach Treue. Treu und beständig. Treu und beständig. Weil diese Treue in deinem täglichen Leben, ein treuer Verwalter der Gnade Gottes zu sein, bringt dich von einem Berufenen zu einem Auserwählten. Amen. Gott schaut, wie wir seine Gnade in unserem persönlichen Leben verwalten. Wie wir das Geschenk Christus in uns, die neue Geburt, den inneren Menschen, wie wir ihn verwalten. Wie treu wir damit umgehen, das ist in Gottes Augen so, so wichtig. Und die Treuen, holt der Herr. Man erwartet ja von einer Verlobten auch, dass sie während der Zeit der Verlobten, wir sind ja mit Christus verlobt, dass die Verlobte in der Zeit bis zur Hochzeit kein Auge auf einen anderen Mann wirft, sondern ihrem zukünftigen Bräutigam treu bleibt. Amen. Treu. Vorbereitung treu auf die Hochzeit. Und genau das erwartet Jesus und der Vater von uns. Vorbereitet und treu. Treu in dem, was er uns gegeben hat. So, das heißt, Thematik immer noch, wir sind treue Verwalter der Gnade Gottes, weil Gott hat uns ein Geschenk anvertraut, diese wunderbare Gnade, Gnade bedeutet unbedingtes Geschenk, Christus in uns. Seine Gerechtigkeit, seine Vergebung, ewiges Leben, alles Gnade hat er uns geschenkt durch Buße und Glauben. Amen. So, und jetzt erwartet Gott, wie wir das verwalten, wie wir damit umgehen. Und ich habe das letzte Mal schon angefangen und heute gehen wir weiter zur praktischen Anwendung in unserem täglichen Leben. Wie wende ich das, was Gott mir gegeben hat, praktisch an? Wie bin ich ein praktischer Verwalter der Gnade Gottes in meinem Leben? Letztes Mal hatte ich gesagt, dass der innere Mensch gestärkt werden muss. Das ist das Erste. Jetzt gehen wir davon weiter. Zur Erinnerung gehen wir nochmal in das Prinzip hinein, was der Paulus uns gibt im Epheser 4. Und wir werden das gleich weitersehen. Im Kolosserbrief erwähnt er dasselbe Prinzip. Das heißt, ein treuer Verwalter der Gnade Gottes, wir als Kinder Gottes, arbeiten nach den Prinzipien, die Jesus uns gegeben hat durch den Apostel Paulus. Und er sagt hier, Epheser 4, Vers 22 bis 24, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch betrügerische Begierden verdirbt. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, das Prinzip der Verwalterschaft, bebauen, bewahren und verteilen, wo Gott dann auch Rechenschaft von uns fordert, wie von jedem Verwalter, bedeutet, ich lege alles vom alten Menschen ab, dort, wo es hingehört, ins Kreuz. Ich werde verändert in meinem Herzen, in meinem Zentrum des Denkens, denn aus der Mitte des Herzens oder Fülle des Herzens redet der Mund. Die Gedanken kommen aus dem Herzen hervor, sagt Jesus, nicht hier oben. Hier oben werden sie verarbeitet, aber hier werden sie geboren, im Herzen. Hier werden wir verändert. Und wir ziehen den neuen Menschen in Christus an. Ablegen, anziehen. Und dazwischen ist diese Veränderung des Denkens. Das bedeutet, nach dem Maß, wie du durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist in deinem Herzen eine Veränderung erlebt hast, wirst du bereit sein und dein Gewissen geschärft sein, alles abzulegen, was aus der alten Natur noch in dir ist. Du wirst motiviert sein, das loszuwerden und du wirst motiviert sein, Christus anzuziehen und das Leben des Christus in deinem Alltag zu verteilen. Amen. Das alles hier, der Vers 23 hat es in sich. Du musst erneuert werden im Geist deiner Gesinnung. Deswegen, ich gehe da nochmal ein, was ich letztes Mal gesagt habe, muss der innere Mensch gestärkt werden durch das Wort Gottes, Gebet, Anbetung und so weiter, damit er die Motivation hat, das auch zu tun, gestärkt ist, damit die Seele nicht übernimmt. Vielleicht nochmal diesen Merksatz, was das Wort Gottes betrifft. Entweder das Wort Gottes hält dich von der Sünde ab oder die Sünde hält dich vom Wort Gottes ab. Entweder oder. So, das ist das Prinzip. Der starke innere Mensch, wenn er herrscht, bringt er Frucht. Dann sind wir berufen, diesen Garten des inneren Menschen zu bebauen und zu bewahren und zu verwalten. Und das geht einher mit dieser Gedankenveränderung. So, und heute möchte ich ein ganz spezielles Beispiel aus dem Alltag aufgreifen. Ich habe es schon zum Leitertreffen drüber gesprochen, weil das so, so wichtig ist. Gott legt da so eine starke Bedeutung drauf, wie wir mit diesem Bereich der Gnade als treuer Verwalter umgehen. Und das Maß, wie wir damit umgehen, hat sogar eine Bedeutung, die über das Diesseits drüber hinausgeht. Das kann, ob du treu mit dieser Gnade umgehst, über die wir jetzt sprechen werden, entscheidet auch, kann auch entscheiden, wo du die Ewigkeit verbringst. So einen Fokus legt Gott auf diese Gnade, die er uns schenkt. Von welcher Gnade reden wir? Römer 5, Vers 1. Dort sagt Paulus, weil wir nun Frieden haben mit Gott. Wir sind versöhnt. Durch den Glauben gerecht gemacht in Christus Jesus haben wir Friede, Versöhnung mit Gott. Amen. Wir sind durch den Glauben in einen gerechten Zustand vor Gott versetzt und wir sind in einem Zustand des Friedens. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist Gnade pur. Das heißt, diesen Frieden, diesen Shalom mit Gott konnte kein Mensch sich verdienen. Es stand immer was zwischen uns und Gott, nämlich unsere Sünde, die uns getrennt hat von ihm, unsere rebellische Natur, unser Stolz, unsere Unabhängigkeit und Auflehnung. Es schafft immer eine Feindschaft gegen Gott. Und diese Feindschaft hat Christus ans Kreuz genommen, hat dafür bezahlt und hat uns Frieden mit Gott geschafft. Das ist ein Wunder, das Christus geschafft hat. Friede mit Gott. Du kannst ungehindert in Gottes Gegenwart. Es steht nichts mehr zwischen dir und Gott, einem heiligen Gott, weil er dich in Christus gerecht gemacht hat. Es steht nichts mehr zwischen dir und dem Sohn Gottes. Du kannst alle Zeit vor den Thron der Gnade kommen. Und es steht nichts mehr zwischen dir und dem Heiligen Geist. Er wohnt sogar in dir. Dieser Friede Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus wurde mit dem höchsten Preis erkauft, nämlich mit dem Blut Jesu Christi. Und diese Gnade hast du erhalten in deinem Herzen. Friede mit Gott. Von vielen hat man gehört, die sich bekehrt haben, wo das dann die das dann gespürt haben. Es musste nicht im Empfängnis glauben. Aber manche haben dann gespürt, plötzlich, es wird ein innerer Frieden. Oder manche nach der Taufe sagen, innerer Frieden. Hier drinnen kehrt Ruhe ein, im Herzen, in den Gedanken. Das ist immer, warum, auch wenn das manchmal so über lang sehr anstrengend ist vom Natürlichen her, aber geistig machen wir das wirklich gerne. Befreiungsdienst ist Kampf. Aber je tiefer der Mensch vorbereitet ist, indem er Buße tut, sich lossagt und vergibt, umso leichter ist die Befreiung. Da gibt es Kampf. Und dann zappeln bald die Menschen. So, das höre ich auch schon. Aber wenn die dann raus sind aus dem Menschen, das ist immer das, was mich so begeistert. So, jetzt im Schwerin wird erlebt, nach dem langen Kampf. Und die Frau hat wirklich echt Buße getan und so demütig. Und er hat einen Dämon nach dem anderen dort rausgehauen. Und dann haben wir das gemerkt am Ende. Plötzlich hat sich das Wohnzimmer von Sven Riener, du spürst den Frieden. Es ist kein Kampf mehr. Es ist nichts mehr, gegen was du kämpfen musst. Es ist Sieg. Und Sieg bringt Frieden. Amen. Und die Person hat es selber gespürt, sagte, in mir wird alles ruhig. Ich spüre einen Frieden. Ich glaube, ich kann heute Nacht gar nicht schlafen. Und die hat es dann auch innerlich gesehen und wie Jesus ihr begegnet ist und so. Aber das ist so stark. Amen. Und diesen Frieden bringt Jesus. Und diesen Frieden musst du verwalten und bewahren und bebauen, dass du ihn nie wieder verlierst. Das ist diese Gnade Gottes durch Jesus Christus. Der Frieden mit Gott. Die praktische Anwendung, wenn wir nach dem Muster gehen von Paulus, ablegen, Erneuerung und anziehen, musst du erstmal erkennen in deinem Herzen, dass dieser Friede Gottes das höchste Gut ist, was Gott dir anvertraut hat. Sein Friede. Und du musst ihn bewahren. Du bist ein Verwalter der Gnade Gottes, ganz praktisch Verwalter des Friedens Gottes. Und du musst alles ablegen, was diesen Frieden in dir blockiert. Jede Sünde ablegen. Und wenn du deine Sünden bekennst, sagt Jesus, oder Johannes, 1. Johannes 1, 9, ist Gott treu und gerecht, dass er dir vergibt und dich reinigt. Ich erwähne immer wieder in dem Zusammenhang Offenbarung 7, 14, die Schar, die im Himmel angekommen ist, hat reine Kleider. Sie haben sie gewaschen im Blut des Lammes. Du musst die Gnade empfangen durch Ablegen des Alten. Durch Buße empfängst du die Gnade. Versöhnung, Friede mit Gott. Jetzt gehen wir nochmal weiter. Da sagst du, okay, was soll ich denn alles ablegen? Paulus ist das ja praktisch. Ich gehe auch nicht die ganze Liste heute einzeln durch, bloß auf einen Punkt möchte ich Bezug nehmen. Kolosser 3, Abvers 5, beschreibt uns Paulus, was wir ablegen sollen. Du findest hier in Kapitel 3 dasselbe Muster, was er in Epheser 4 beschreibt. Wir beginnen mit Vers 8. Ich lasse mal die Verse 5 bis 7 weg, weil das braucht zu viel Zeit, um das darüber zu sprechen. Da geht es im Vers 5, dass wir die Glieder, die auf Erden sind, töten durch den Heiligen Geist, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Begierde, Habsucht. Da kommen wir alle irgendwo her, sagt Paulus. Da kommt der Zorn Gottes über die Menschen. Da sagen viele, okay, das habe ich raus aus meinem Leben. Preis dem Herrn, das sollte in unserem Leben keine Bedeutung mehr haben. Echt nicht. Unzucht, Unreinheit, Gedanken auch, ne? Computer, raus, alles. Leidenschaft, böse Lust, also Begierde und Habsucht, sollte in einem Nachfolger von Jesus Christus nicht mehr zu finden sein. Deswegen gehe ich auf diese Dinge jetzt nicht ein. Und damals haben die Kolosser gedacht, wenn ich damit fertig bin, dann ist gut. Und dann sagt Paulus aber, jetzt fangen wir an, weil es geht um das Ablegen des alten Menschen. Jetzt fügt Paulus aber noch Dinge hinzu. Ab Vers 8. Und er sagt, legt auch das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Und er beginnt hier mit einer Sache, legt auch das ab, weil das gehört zum alten Menschen, das gehört nicht zu Jesus Christus. Und diese Dinge verursachen Unfrieden in deine Beziehung mit Gott und in deine Beziehung zu deinem Mitmenschen. Leg diese Dinge alle ab. Tut Buße, raus aus dem Leben mit den Dingen, damit ihr frei seid, Christus anzuziehen. Und er beginnt hier mit Zorn. Zorn und Wut. Manche sagen, steht dort auch Zorn und Bitterkeit. Ich würde es mal so zusammenfassen. Zorn beginnt mit Ärger. Zorn ist eine Emotion, wo sich dann was in dir aufbaut und entlädt. Aber Zorn ist immer die dritte Stufe. Zorn beginnt immer mit Ärger. Ärger, Groll, Zorn, Bitterkeit. Gut. Und dort sollte man schon ansehen, man kann die Worte auch entsprechend übersetzen. Und Paulus sagt, legt das ab. Ich formuliere, legt jeden Ärger ab, weil Zorn beginnt mit Ärger. Leg alles ab, wenn dich in dir was aufsteht. Du dich anfängst innerlich aufzuregen über dich selbst. Manche regen sich über sich selber auf, die müssen mit sich selbst versöhnt werden. Wir haben schon in der Seelsorge Befreiung erlebt von Menschen, die hatten mit sich selber so ein Problem, wo der Heilige Geist sagt, lass mir die Person sich selbst vergeben, dass sie mit sich selbst versöhnt werden. Weil die hatten so viel Anklagen gegen sich, so viel Selbsthass. Zerstörerisch. Versöhnung, Frieden da rein. Aber in der Regel geht es darum, dass wir uns über andere aufregen. Ne? Umstände, andere Menschen, die ganze Palette des Beziehungsumfelds. So, das heißt, legt den Ärger ab, bevor es zu Groll, Wut und Bitterkeit kommt. Weil die Bitterkeit ist schon eine Wurzel, laut Hebräer 12, die vieles verunreinigt. Deswegen musst du im Kern, in der Wurzel anfangen, legt jeden Ärger ab. Dann hässliche Redensarten, Lästerung steht auf Verleumden, wenn man dann schlecht über andere Menschen redet, hinterm Rücken natürlich. Hässliche Redensarten, wenn man ihm gegenübersteht, diesem Menschen, und ihn anfährt mit Worten, die jetzt so rausschlüpfen, aus dem Herzen natürlich, dann kommen. Und Paulus sagt, legt das auch noch ab. Nicht nur das, was er tötet, also Unzucht, Unheil, sondern fängt an, diese ganzen Dinge loszuwerden. Legt das ab, um treuer Verwalter der Gnade Gottes zu sein. Weil all diese Aufzählung hier, angefangen von Ärger über Verleumdung und hässliche Redensarten, hat nichts mit der Gnade in Christus zu tun. Weil diese Dinge verursachen Unfrieden. Ärger produziert immer Unfrieden im eigenen Herz und dann in dem Beziehungsumfeld, wo das sich abspielt. immer Unfrieden. Und wir sollen ja die Gnade bewahren, den Frieden. Okay? Paulus, um das nochmal zu verdeutlichen, Paulus sagt das so klar in Epheser 4, Vers 26 und 27. Er sagt, zürnt ihr, das heißt, ärgert ihr euch, habt, wenn ihr Zorn, Ärger und Bitterkeit oder Groll in euren Herzen habt, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Ärger und Zorn. Paulus sagt hier eins, er sagt, dass ein Mensch sich mal aufregt und mal ärgert, kann passieren. Wir sind noch nicht im Himmel. Auch Paulus hat sich schon aufgeregt über Barnabas. Er sagt aber, wenn ihr euch ärgert und in euch was aufsteht gegen jemanden, dann bearbeitet das Ding, bevor die Sonne untergeht. Schafft das aus eurem Leben heraus, bevor ihr ins Bett geht und damit einschlaft. Das ist die Anweisung für uns. Und so verwaltest du die Gnade. Das heißt, schaffe Frieden, empfange die Gnade und wende sie an, vergib, lasse los, bevor du dich schlafen legst. So viel Zeit gibt dir Gott. Bis Mitternacht. Aber bis dahin musst du die Sache bearbeitet haben. Wenn nicht, wenn du mit deinem Ärger nicht am selben Tag noch so umgegangen bist, geschieht der Vers 27. Paulus warnt uns, was dann geschieht. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, wenn wir mit dem Ärger in uns nicht so umgehen, wenn es schon zum Groll geworden ist, dann öffnen wir dem Teufel eine Tür. Wir geben ihm Raum, in uns zu wirken und durch uns zu wirken. In uns und in unserem Beziehungsumfeld zu wirken. Dann geben wir dem Teufel Raum. Wir öffnen ihm eine Tür. Und dann stiehlt er deinen Frieden und den Frieden in deinem Beziehungsumfeld. Das ist das, was er will, die Gnade stehlen, die du geschenkt gekriegt hast. Er will den Frieden rauben. Paulus sagt es so klar, auch in 2. Korintherbrief, da geht es um Vergebung in der Gemeinde. Und dann sagt er im 2. Korinther 2, Vers 10, 11, in Vers 10 steht, dass Paulus vergibt vor dem Angesicht Christi, dieser Person in der Gemeinde, die Sünde begangen hat. So, Paulus vergibt, er lässt keinen Ärger zu. Und dann sagt er, Vers 11, wir vergeben, wir bereinigen diese Dinge, wir wenden die Gnade an, wir verteilen die Gnade, wir gewähren Gnade, indem wir vergeben. Denn in Vers 11, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Das heißt, wenn wir vergib sofort, lass den Ärger nicht zu, räum das aus deinem Herzen raus, so verwaltest du den Frieden Gottes, die Gnade Gottes. Ansonsten, sagt Paulus, hat der Teufel einen Vorteil. Und wenn du in einer geistlichen Auseinandersetzung dich befindest oder generell in einem Krieg, wenn dein Gegner einen großen Vorteil hat, kannst du nicht siegen. Du darfst ihm den Vorteil nicht einräumen. Das heißt, in der irdischen Kriegsführung ist es ganz wichtig, die Taktiken und die Strategien deines Gegners genau zu analysieren. Du musst genau wissen, wo sind die gegnerischen Truppen, wie viele Truppenstärke, was sind die bewaffnet, was hat er am besten noch, was haben die in dem Hauptquartier des Feindes, was haben die vor. Wenn du das weißt, was der nächste Zug ist, Schachzug ist, kannst du dem was entgegensetzen und du wirst nicht überwunden. So war es im Volk Israel. Der Prophet Elisa wusste genau, was der König der Aramäer vorhatte. Und er ging zum König von Israel. Hier, der Aramäer-König hat seine Herren dort und dort gelagert, in dem Tal. Umgeh das bitte, geh nicht dorthin. Und das hat er dreimal gemacht. Und dann sagte der König von Aram zu seinen Dienern, wir haben hier einen Spion in unserer Mitte, einen Verräter. Der sagt dem König von Israel, wo wir unsere Truppen stationieren. Und dann sagen die, nee, es gibt einen Propheten in Israel, den Elisa, der weiß genau, was du in deinem Schlafzimmer sprichst, was du in deinem Hauptquartier berätst. Gott sagt es ihm und er warnt den König von Israel. Amen. Genauso warnt uns das Wort Gottes. Wir dürfen dem Teufel keinen Raum einräumen. Und manchmal sind wir so als Christen, wie Paulus hier das an die Gemeinde in Kolossea schreibt, tötet diese Dinge, Unzucht, Unreinheit, Begierde und so weiter. Wenn wir damit umgehen, denken wir, okay, das ist gut. Nee, sagt Paulus, jetzt legt das alles ab und beginnt mit Ärger. Ärger hat so einen Groll und Bitterkeit, so ein folgenschweres Auswirkung, dass es uns den Frieden stiehlt. Gebt dem Teufel keinen Raum und gebt ihm keine Vorteile in eurem Leben und eurem Beziehungsumfeld. Machen wir weiter im Kolosserbrief, Kolosser 3. Dann steht dort als nächstes, belügt einander nicht. Hier spricht Paulus von Christen, die sich einander belügen. Lüge gehört zum alten Menschen, aber man kann nur gewisse Ausreden erfinden oder sich irgendwo rausreden als Christ. Ne? Und es geht hier, wenn du deinen Bruder und Schwester anlügst, irgendwas vortäuschst, was nicht wahr ist, Dinge behauptest oder Dinge unterlässt, unterschlägst und nicht die Wahrheit bringst. Das zählt alles in die Kategorie. Das ist der alte Mensch. Das müssen wir ablegen. In Christus gibt es Aufrichtigkeit. Das heißt, wenn ich dir ins Angesicht schaue und du sprichst mit mir, ist es genau das, was in deinem Herzen ist. Dann leben wir in Aufrichtigkeit. Ansonsten täuschen wir das vor. Da muss noch was Altes raus. Aufrichtigkeit ist eine Grundhaltung der Heiligen Gottes, der Nachfolger. Steht im Alten wie im Neuen Testament. Dem Aufrichtigen wird es gelingen. Das meint die Bibel damit, oder Paulus hier, seid aufrichtig. Das heißt, wenn ich mich mit dir unterhalte, muss ich genau wissen, was du mir sagst, ist die Wahrheit. Und was ich dir sage, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit in Liebe. Dann sind wir in Christus, ansonsten noch in der alten Natur. Dann wollen wir noch was verstecken. Und was im Verborgenen bleibt, ist immer finster. So, denn Paulus sagt, ihr belügt einander nicht, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Das heißt, wir müssen diese Handlung, alles, was ihr Lüge, Rausreden, Notlügen, Unterschlagung von Dingen, dieses alles sich ins gute Licht zu stellen, so, das muss man ausziehen, sagt Paulus. Das sind die Handlungen der alten Natur. Vollkommen wie ein altes Kleid ablegen und nie wieder anziehen. Und dann, jetzt geht es um das Nächste, anziehen. Und hier fängt Paulus wieder im Vers 10, beginnt er wieder mit dieser Erneuerung des Denkens. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ganz schwieriger Satz, habe ich lange darüber nachgedacht, von Paulus, der Offenbarung. Aber im Prinzip sagt er hier dasselbe wie im 2. Korinther 3, Vers 18. Dass wir im Anschauen des Bildes von Jesus Christus verändert werden durch den Heiligen Geist. Amen. Wir müssen Christus vor Augen haben, wie Jesus gelebt hat. Dieses Bild von Christus mit dem unverhüllten Angesicht der Herrlichkeit des Herrn schauen wie in einem Spiegel. Da werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vom Geist des Herrn. Das meint Paulus damit. Wir müssen, um verwandelt zu werden, um Christus anzuziehen, um uns danach zu sehnen, wie er ist, dann müssen wir Christus vor Augen haben. Seine Liebe, seine Sanftmut, sein Wesen musst du vor deinem inneren Auge haben. Denn ein Mensch braucht ein Vorbild. Amen. Ein Mensch braucht ein Vorbild. Und du sollst ein gutes Vorbild sein für deine Kinder zum Beispiel oder für dein Umfeld. Aber wir brauchen erstmal selber ein gutes Vorbild. Geht erstmal um uns. Und das ist Jesus. Und wenn du Jesus anschaust, wirst du verändert. Du wirst erneuert. deine Gedanken, deine Ausrichtung, zum Beispiel das Thema Erker. Jesus hätte so viel Gelegenheit, sich über die Juden der damaligen Zeit aufzuregen, über seine Jünger. Hat er nicht gemacht. Einmal hat er zu seinen Jüngern gesagt, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch noch ertragen? Kann man auch verstehen manchmal. Ne? Und weil die liefen nicht ganz unter Spur. Aber nur einmal. Aber lasst uns Jesus anschauen und dann werden wir verändert. Erneuert, wie Paulus schreibt, denn wir sind in Christus, und dann zählt er auf, in Christus gibt es keine Judenbeschneidung, unbeschnittenen Mann und Frau, Knechten, alles in Christus. Lass mal weg. So, Vers 12. Jetzt geht es um das Anziehen. So, wir haben darüber gesprochen, ablegen. Ich habe die Betonung auf Ärger gelegt, Groll und Bitterkeit und negatives Reden, Lästerung, Verleumden und so weiter. Dann wirst du verändert in deinem Denken, indem du das siehst, wie Christus ist. Und dann musst du Christus anziehen. Und so steht hier, so zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und Sanftmut und Langmut an. Das Anziehen. Jesus, ich ziehe dein Erbarmen an, wirke es durch mich. Jesus, ich ziehe die Gnade deiner Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut an. Ich empfange es von dir, lass es durch mich wirken. Und praktisch geht es dann im Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Das heißt, ertragt einander und vergebt, wenn ihr Ärger über eine Person habt. Wenn es berechtigte Klagen sogar sind, ertragt, vergebt, wie einer den anderen, wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Im Originaltext steht dort, ertragt einander und schenkt oder gewährt euch reichlich Gnade, steht eigentlich dort. Da sind wir doch beim Thema, treuer Verwalter der Gnade Gottes. Wir verteilen die Gnade, indem wir sie dem anderen gewähren. Auch wenn wir im Recht sind, gewähren wir dem anderen Gnade. Wir harren nicht, pochen auf unser Recht. Wir sagen die Wahrheit, aber wir gewähren dem Nächsten, gewähren wir die Gnade, die wir in Christus empfangen haben. Wir gewähren sie ihm reichlich, wir schenken sie ihm reichlich. Amen. Wisst ihr, was dann passiert? Wenn du genau das machst, was Paulus ja sagt, dann schließt du die Tür für den Teufel. Du schlägst sie ihm vor der Nase zu. Sag, Teufel, du provozierst mich schon wieder. Ich weiß, meine Emotionen gehen mit mir durch, wenn ich das jetzt nicht sofort ans Kreuz abgebe. Du hast einen Bruchteil von einer Sekunde Zeit, dich zu entscheiden hier drin. Entweder lässt du deinen Emotionen, Gefühlen Raum und dann plautzt es aus dir raus, oder du sagst, ab ans Kreuz. Ich ziehe Christus an und ich gewähre Gnade. Ich bin ein Verwalter der Gnade und ich vergebe dem Nächsten so, wie Christus, hier steht, vergebt, wie Christus euch vergeben hat. Wie vergibt uns Christus? Wenn wir zu ihm kommen, dann vergibt er dir, wäscht diese Sünde aus deinem Buch heraus im Himmel mit seinem Blut und sagt zum Staatsanwalt, dem Teufel, dem Ankläger, geh, ich habe bezahlt. Amen. Wenn du bekennst, Jesus vergibt sofort. Und wenn wir wie Christus vergeben sollen, müssen wir genauso handeln, weil wir sind in der Gnade und nicht im Gesetz. So, wir gewähren dem Nächsten dieselbe Gnade, die wir empfangen haben. Wir vergeben ihm sofort, egal ob unsere Gefühle jetzt nach der Bahn ablaufen oder nicht, wir entscheiden uns für Vergebung. Auch wenn wir Ärger in unserem Herzen haben, wir vergeben und lassen es los. Du schlägst dem Teufel die Tür zu vor der Nase und du gibst ihm keinen Raum und du räumst ihm keinen Vorteil ein im Kampf, sondern im Gegenteil, wenn du das tust, wie Christus vergeben, die Gnade anwenden, bist du alle Zeit immer im Vorteil. Er hat immer das Nachsehen, er ist immer hinter dir. Er hat keine Chance, weil das Einzige, was der Teufel in der Hand hat, ist Anklage durch deine Sünde. Damit kann er dich vor Gott verklagen. Wenn er aber nichts findet, kann er dich nicht anklagen und du lebst im Frieden. Erstmal für dich selbst. Du gewährst Gnade und du schenkst Frieden. Und wenn das geschieht, auch in, sag ich mal, im Gemeindekontext gesehen, wenn wir einander so vergeben, hier geht es ja um Gemeinde, geht es weiter im Vers 14, über dieses zieht das Band der Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Dann fängt die Liebe Gottes an, um diese Gemeinde einen Schutzwall zu bauen. Dann fängt die Liebe Gottes an, um deine Ehe, deine Familie, um dein Umfeld einen Schutzwall zu bauen. Ein Band des Friedens und der Liebe. Amen. Wenn wir die Gnade entsprechend verwalten. Wichtig. Treuer Verwalter. Denn im Vers 14 geht es, Vers 14, 15 geht es weiter. Denn der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr berufen in einem Leib und seid dankbar. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Vers 15 spricht Paulus wieder vom Frieden, spricht Paulus wieder vom Shalom, spricht Paulus von dieser Gnade, die du durch die Versöhnung durch Jesus Christus empfangen hast. Diesen Frieden mit Gott bewahrst du dir, indem du dem anderen sofort vergibst und dem Teufel keinen Raum einräumst. Und dieser Friede soll regieren in unseren Herzen. Wörtlich steht dort, sei Schiedsrichter. Der Friede Gottes entscheidet über deine Handlung. Lass den Frieden in dir regieren und durch dich regieren. Erstmal muss er in dir regieren. Du musst alle Zeit in Gott, hat uns als Kinder Gottes berufen, die Gerechtigkeit, die Versöhnung mit Christus zu empfangen, die Gerechtigkeit Gottes, sie zu bewahren, diese Gnade, dass wir alle Zeit im Frieden leben. Und was ist der Friede? Das ist das Reich Gottes auf der Erde. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen, Trinken, sondern Gerechtigkeit, Freude und Frieden im Heiligen Geist, sagt Paulus. Wo dieser Friede ist, ist das Reich Gottes. Und wo dieser Friede nicht ist, ist nicht das Reich Gottes. Da regiert er nicht. Jesus ist der Friedefürst. Er hat Friede gebracht, er hat Versöhnung gebracht. Und wir sollen dasselbe bringen. In uns, aber durch uns soll diese Versöhnung, dieser Frieden überall hinkommen. Und so verbreiten wir das Reich Gottes. Durch Friede. Da müssen wir näher drüber reden, das ist ein ganz wichtiges Thema. Was hat der Auferstandene gesagt? Lukas, Johannes. Er erschien seinen Jüngern in zwei Evangelien. Das sind die ersten Worte des Auferstandenen. Shalom sei mit euch. Friede sei mit euch. Er bringt Friede seinen Jüngern. Ist das, die waren durchteilt durcheinander durch die ganze Geschichte mit der Kreuzigung und dann die Frauen haben erzählt, erlebt. Die waren durch den Wind. Und Jesus kam, Friede sei mit euch. Und der Sturm legt sich, alles ruhig. Amen. Weil er bringt Friede, bringt so, entwaffnet die Mächte des Teufels und bringt Ruhe und Frieden und Sicherheit in das Leben eines Christen. Und das ist das, was wir brauchen. Dann ist das Reich Gottes auf der Erde. Dann regiert Jesus Christus in dir. Denn der Friede regiere in dir und es ist sein Friede, der in dir regiert. Und das ist ein Leben, ein erfülltes Leben. Du erlebst schon den Himmel auf der Erde, indem du den Frieden Gottes in deinem Herzen hast. Amen. Dazu bist du berufen als Kind Gottes. Und dieser Friede soll durch dich regieren. Du sollst, Jesus hat es uns gesagt in Lukas 10. Das ist unser Auftrag. Das ist auch ein Stück, sicher, was wir nächste Woche zu dem Intensivtraining mithören werden, was Evangelisation betrifft. Lukas 10. Vers 5 und 6 gibt Jesus, der Friedefürst, seinen Jüngern den Auftrag, seinen Frieden in ihnen regieren zu lassen und ihn auszubreiten. Das ist deine Aufgabe. Und das sagt Lukas 10, Vers 5 und 6, wenn ihr in ein Haus hineingeht, dann sprecht zuerst, Shalom sei mit diesem Haus, Friede sei mit diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wird der Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, wird er zu euch zurückkehren. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich in Häuser reinkomme, ich sage, Shalom sei mit diesem Haus. Das ist nicht bloß eine Formel, sondern das ist Kraft. Wenn da Friede in mir ist, sagt Jesus, dann und in dem Haus, oder zu dem ich Friede sei mit dir sorge, und wenn diese Person eine Person des Friedens ist, dann kommt der Friede, der in mir ist, auf diese Person und wird auf ihr bleiben. Dann wird der Friede, der in mir ist, wird in diesem Haus bleiben. Und das bringt Veränderung. Amen. Du musst erstmal den Frieden in dir haben, dass er regiert, und dann verteilst du ihn und du bringst das Reich Gottes in schwierige Situationen. Vergeben, wie Christus uns vergeben hat, ist nicht nur, dass du sagst, ich vergebe dir, sondern Christus ist sogar noch eine höhere Stufe gegangen. Er sagt nicht nur, ich vergebe dir, lasse los und segne dich. Jesus hat für seine Schuldiger, für seine Peiniger, hat er Gott um Vergebung gebeten, dass Gott ihnen vergibt. Das ist die höchste Form der Gnade. Als er am Kreuz hing, sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht nur gesagt, Vater, ich vergebe ihnen, was sie jetzt mit mir machen, sondern Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an, denn sie wissen nicht, was sie hier tun. Und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und der erste Märtyrer, Stephanus, war voller Friede, voll Christus, war ein Verwalter der Gnade Gottes, wurde deswegen gesteinigt. Und Stephanus sprach genau dieselben Worte. Er sagte in Apostelgeschichte 7, Vers 60, genau dieselben Dinge. Er vergab denen, die ihn gesteinigt haben. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Ist das nicht stark? Dass Jesus und sein erster Märtyrer dieselben Worte. Übrigens, bei Stephanus hat den Himmel offen gesehen und der Menschensohn stand zu seiner zur Rechten Gottes. Du liest in der ganzen Bibel, dass Gott sitzt und dass der Menschensohn sitzt. Nur einmal liest du, dass der Menschensohn steht, von seinem Thron aufgestanden ist. Und das war bei der Steinigung von Stephanus. Jesus hatte so eine Wertschätzung für seinen ersten Märtyrer, dass er sich als wertschätzende Handlung erhoben hat und hat ihm den Himmel, hat ihm praktisch den Schleier gelüftet und hat ihn praktisch das sehen lassen in seinen letzten Minuten. Er hat keinen Schmerz gehabt. Und dadurch, dass er Jesus sah, konnte er genauso reagieren wie er. Rechne diesen Leuten ihre Sünden nicht an. Bitte vergib ihn. Wisst ihr, was daraus entstanden ist? Die Bekehrung von Saulus. Saulus war mit dabei bei der Steinigung, hat die Kleider dieser Juden in der Hand gehabt, der war noch jung damals, die Stephanus gesteinigt haben. Er hat das Ganze miterlebt. Paulus hat ebenso die Vergebung von Stephanus erlangt. Vergib ihn. Und Paulus hat sich bekehrt. Amen. Das heißt, wenn die höchste Form vergeben wie Christus, dann bitte doch Gott, denen, die zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind, die dich wirklich verletzt haben, die dich wirklich berechtigt, wirklich, es war nicht gut, Unrecht behandelt haben. Dann bitte Gott, bitte vergib du ihnen, was sie mir angetan haben. Ich vergebe ihnen nicht nur, sondern ich bitte, dass du ihnen ebenso vergibst. Und so wendest du die Gnade an und das bedeutet letztendlich vergeben, wie Christus vergeben hat. Bist du ein treuer Verwalter der Gnade Gottes? Bist du eine Person des Friedens? Was ist in deinem Herzen? Wenn du noch eine Form von Groll, Ärger oder Bitterkeit in dir hast, üble Nachrede, diese ganzen Dinge, dann gib das heute ab, dass dein Herz frei wird. Geh nicht nach Hause, lass die Sonne nicht darüber untergehen. Gib dem Teufel keinen Raum und gib ihm keinen Vorteil. Leg das ab, wenn Gott spricht. Bist du eine Person des Shalom? Das sind die Treuen, die bereit sind, wenn er kommt. Jesus sagt es selbst in Offenbarung 22, Vers 12, sagt er, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um all denjenigen zu vergelten, wie ihre Werke sind. Das heißt, Jesus beurteilt deine Werke und gibt dir den Lohn, weil jeder Verwalter muss Rechenschaft ablegen. Ebenso müssen wir Rechenschaft ablegen, wie wir mit der Gnade Gottes umgegangen sind. Ich habe jetzt die ganze Zeit von Jesus natürlich und von Paulus gesprochen. Ich möchte euch abschließend noch einen Vers von Petrus dann noch vorlesen, der dasselbe aussagt, damit ihr erkennt, dass alle Apostel dasselbe im Herzen hatten. Und das steht im 2. Petrus 3, Vers 14. Und davor geht es um die letzten Gerichte auf der Erde und so weiter, dass wir Gott erwarten. Und dann sagt Petrus, 2. Petrus 3, 14, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, nämlich die Rückkehr des Herrn, seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt, tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Amen. Leg alles daran, wenn Jesus zurückkehrt, dass er dich im Frieden findet. Weil er holt dich als Fürst des Friedens in das Reich des Friedens. Und es ist so wichtig, dass du Frieden im Herzen hast, jeglichen Groll, Ärger und Bitterkeit ablegst am selben Tag noch. Denn du weißt nicht, wann Christus kommt. Du weißt nur nicht, wann du von dieser Erde gehst. Ihr Lieben, das ist so eine ernste Botschaft. Wenn wir das nicht beherzigen, kann das da ewiges Leben kosten. Weil wenn wir nicht vergeben, wird Gott auch nicht vergeben, unsere Schulden auch nicht vergeben, hat Jesus gesagt. Es ist tatsächlich so. Wenn ihr euren Schuldigen nicht vergebt, wird Gott der Vater euch eure Schulden auch nicht vergeben. Ich erinnere mich an das Zeugnis von dem Pastor aus Uganda. Hat schon mal vor Jahren schon mal erwähnt. Der bei einer Evangelisationsveranstaltung von Reinhard Bonke in Kenia wurde er von seiner Frau und befreundeten Pastor das gestorben beim Autounfall. Und seine Freunde und Frau haben ihn im Auto zur Versammlung von Reinhard Bonke gebracht, weil sie gesagt haben, hier ist ein Mann Gottes aus Deutschland und hier ist die Gegenwart Gottes, er kann wieder auferstehen. Und die Frau hatte die Verheißung. Und Bonke hat oben gepredigt, es war in einer großen Halle. Und unten im Keller haben die befreundeten Pastoren diesen Mann da aufgebaut. Er war tot. Die Frau und die Freunde standen ringsherum. Und haben, während Bonke oben das Evangelium gepredigt hat, haben die für den gebetet. Und der Mann ist zurückgekommen. Das Zeugnis haben wir mal als Gemeinde auf DVD gehabt, damals noch auf DVD. Der Mann kam zurück und wisst ihr, was er gesagt hat? Ich war im Himmel. Ich habe die Herrlichkeit gesehen. Ein Engel hat mich rumhergeführt. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Diese Stadt, diese Architektur, unbeschreiblich. Ich habe die Heiligen im Himmel gesehen. Und der Engel sagt zu mir, du darfst nicht herein. Er sagt, ich bin der Pastor. Ich habe mein Leben lang das Evangelium gepredigt. Und ich bin Christ. Warum darf ich nicht herein? Und da hat der Engel gesagt, du bist gestorben und du hattest keinen Frieden im Herzen. Du warst nicht versöhnt mit deiner Frau. Da hat er nämlich einen heftigen Disput mit seiner Frau. Die hatten sich wie man so sagt, in der Wolle, haben sich gegenseitig Ärger und Worte. Und so ist er gegangen und in sein Auto gestiegen. Und Satan hat es genutzt. Das war ein Vorteil für Satan. Und Satan hat diesen Unfall verursacht und ist gegen Baum gefahren. In diesem Zustand, unversöhnt. Und der Engel hat gesagt, ja, du warst Pastor, du hast gepredigt, du warst ein Kind Gottes. Aber du bist von dieser Erde gegangen mit einem unversöhnten Herzen, mit Ärger und Groll und Bitterkeit. Und so etwas hat im Reich Gottes keinen Raum. Du hast deiner Frau nicht vergeben, darum konnte Gott dir nicht vergeben. Das ist mit meinen Worten. Und dann hat der Engel ihn runtergeführt, hat das Tor der Hölle gesehen, hat die Handbewegung, dann hat sich es geöffnet. Und dann hat er verschiedene Leute dort drin gesehen, die geschrien haben. Männer, Frauen, ich habe das, alles Christen, ich habe das gemacht, deswegen bin ich da. Weißt du, wie dankbar dieser Mann war, dass seine Frau so einen Glauben hatte, dass er wiederkommt, und seine befreundeten Pastoren. Bonke wusste das gar nicht. Er hat das erst am Ende seiner Evangelisation, hat er das mitgekriegt, während er oben gepredigt hat, dass unten jemand von Toten auferweckt wurde. Da war natürlich dann die Freude groß. Der Mann kam zurück. Aber sagt er, ich bringe euch eine warnende Botschaft. Das Wort Gottes ist wahr. Gott vergibt dir nicht, wenn du keine Gnade gewährst. Geh nie unversöhnt aus dem Haus. Geh nie unversöhnt ins Bett. Du weißt nicht, weil du hier weggehst. Bring dein Leben in Gewähr, die Gnade, die du empfangen hast. Das Reich Gottes ist ein Reich des Friedens. Bewahre dir diesen Frieden. Und der Pastor hat es dann noch abschließend so gesagt, immer wenn sich in seiner Ehe was aufgebaut hatte und er merkte, in ihm kommt wieder das hoch, ist er ins Klohöschen gerannt. Ne? Die haben ja in Afrika das Klo, nicht wie wir im WC im Haus, die haben so eine Hütte da auf dem Hof, ist dann rein in die Hütte, Tür zu, und hat mit Gott die Sache bearbeitet, sagt er, wo er wieder im Frieden war, ist er dann wieder zu seiner Frau, hat die Sache in Ordnung gebracht. Also die Botschaft ist wirklich ernst, dass wir mit Gott kann man nicht spaßen oder der lässt sich nicht spotten. Seine Gnade hat so einen hohen Preis gekostet. Und er achtet so darauf, wie wir mit dieser Gnade umgehen. Sei ein treuer Verwalter der Gnade Gottes, bewahre dir deinen Frieden. Und eine Überschrift habe ich auch, Susi. Was hast du für einen Vorschlag? Okay. Bist du eine Person des Friedens? Wenn das nicht gefällt, kannst du es nochmal ändern. Ich bin nicht so der Überschriftenmensch. Gut. Ja, bewahre das in dein Herzen. Und wie gesagt, wir werden jetzt starten. Wir fahren jetzt nach Suhl. Aber vielleicht kann man noch ein bisschen Soaking einspielen, Jens. Und wenn du das noch loswerden willst, geh zum Herrn oder such dir jemand. Aber leg das ab. Leg diesen alten Menschen ab. Leg es ab. Und zieh Christus an, zieh an seine Gnade, seine Demut, seine Sanftmut, sein Erbarmen, seine Güte, seine Liebe, seine Vergebungsbereitschaft. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so gut bist, Herr. Danke, dass du uns diese Versöhnung mit dir, diese Gnade Gottes, diesen Frieden mit dir, Vater, dass du uns das geschenkt hast, dass du uns das gewährt hast durch das Sühneopfer deines Sohnes. Sind wir versöhnt mit dir, Vater, mit dem heiligen Gott? Wir kennen dir nahen, wir als sündige Menschen, die wir gerecht geworden sind. Vater, dieses Wunder können wir nur glauben, mit dem Verstand nicht erfassen. Aber wir sagen dir alle Ewigkeit, danke, danke, Vater, für deine Liebe. Und danke, Jesus, dass du diese Gnade uns erkauft hast, den Weg gegangen bist. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns das richtig einprägst, dass wir innerlich erneuert werden, was es dich gekostet hat, dass wir keiner billigen Gnade folgen, sondern einer Gnade, die einen hohen Preis gekostet hat. Und gib uns die Gnade, wirklich alles Alte abzulegen, alles, was von der alten Natur noch anhängt, jeden Ärger, Groll und Bitterkeit, jede üble Nachrede und schändliche Rede und Wut, was Paulus geschrieben hat, und Lüge. Herr, wir wollen das wirklich alles ausziehen und ablegen und erneuert werden in unserem Herzen, weil wir dich erkennen, Jesus, und wir wollen dich anziehen. Gib uns diese Gnade, dem Teufel keinen Raum zu geben und keinen Vorteil einzuräumen, sondern dass wir durch deine Gnade immer im Vorteil sind und geschlossene Türen haben für die Finsternis. Amen. Gut, dann sage ich, Shalom. Friede sei mit euch.